Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Noch voraus eine technische Sache. Der Lautsprecher ist heute wieder ein bisschen lauter. Manchen ist zu laut, manchen ist zu leise. Kleiner Tipp. Die Lautstärke kommt da und da aus diesen beiden Boxen. Diejenigen, die schlechter hören, die tun gut daran, möglichst weit nach links oder rechts vorne zu sitzen. Die hinteren sind ausgeschaltet, weil wenn der Raum nicht krabbelvoll ist, dann erzeugen die mehr Gegenecho, als dass sie zum besseren Verständnis beitragen. Die hinteren sind also ausgeschaltet, die beiden. Und diejenigen, denen es zu laut ist, die setzen sich möglichst in den Mittelblock, weit weg von den Boxen. Ja, kleiner technischer Tipp. Wir haben untereinander sehr unterschiedliches Gehör. Die einen, die hören es auch in der Lautstärke fast immer noch nicht und die anderen sagen, Mensch, das tut ja in den Ohren weh. Deshalb mit der Sitzordnung können wir es vielleicht ein bisschen verbessern. Wenn ihr euch, genau, wenn ihr denkt, dass ihr am anderen Platz besser oder weniger laut hört. Soweit. Und dann zum Wort Gottes für den heutigen Tag. Pfingstfest, Pfingstsonntag. Römer 8, die Verse 1 bis 11. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Ich lese heute ausnahmsweise mal nach der Lutherbibel, werdet noch vielleicht merken, warum. So ist nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn das Gesetz des Lebens, des Geistes des Lebens in Christus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es schwach war durch das Fleisch, das tat Gott und sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündlichen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch, auf dass die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, sinnen auf das, was des Fleisches ist, die aber geistlich sind, sinnen auf das, was des Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod, und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie vermag es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch den Geist, der in euch wohnt. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, für unser heutiges Gotteswort ist von ganz besonderer Unser heutiges Gotteswort ist von ganz besonderer Bedeutung für unser Leben mit Jesus. Es spricht von der Spannung, in der wir während unseres ganzen irdischen Lebens stehen. Einer Spannung, die uns im Grunde täglich zu schaffen macht. Einer Spannung, die vielen die Freude in der Nachfolge Jesu raubt. Ja, eine Spannung, die viele sogar verunsichert, ob sie denn überhaupt wiedergeborene Kinder Gottes sind. Ich hatte letzte Woche ein Telefonat mit einem Mann, der genau in dieser Spannung und in dieser Frage steht. Nämlich, wenn ich zu Jesus gehöre, was muss da in meinem Leben eigentlich alles anders werden? Welche Auswirkungen hat das auf mein Herz, auf meine Gefühle? Ich musste ihm erst mal erklären, dass Herz und Gefühle in der Bibel gar nichts miteinander zu tun haben, war ihm völlig neu. Herz ist in der Bibel das, was bei uns der Kopf ist, der Sitz des Denkens, des Wollens, der Entschlusskraft, der Urteilsfähigkeit. Gefühle sind im Bauch in der Bibel, der kommt ganz selten vor. Außer wir hätten Gretern, die faule Bäuche sind. Spaß beiseite. Also, was hat das auf mein Herz, auf mein Wollen, auf mein Denken, auf meine Urteilskraft für Auswirkungen? Frage, welche geistlichen Erfahrungen muss ich haben? Haben Zweifel in einem Leben mit Jesus überhaupt noch Platz? Und. Denke, wir kennen diese Fragen und noch viele mehr. Und in diese Fragen hinein gibt unser heutiges Gotteswort eine klare Antwort. Es benennt die Fakten, die Tatsachen, die gelten für alle, die zu Jesus gehören. Ich habe dem Mann gegenüber betont und tue das auch sonst immer wieder, im christlichen Glauben geht es so gut wie gar nicht um Gefühle. Er hat gemeint, aber in der Bibel steht doch Liebe. Gesagt, richtig, Liebe. Liebe ist in der Bibel auch kein Gefühl in erster Linie. Liebe ist eine Tat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Er hat was getan in der Tat. Für uns kann, immer wieder muss man es betonen, weil wir da oft auf ganz falsche Fährten gelenkt werden. Also es geht nicht um Gefühle. Es geht um knallharte Fakten, um Tatsachen, die Gott in Jesus Christus für uns geschaffen hat, um Tatsachen, auf die wir unser Leben bauen dürfen, als einem festen, unerschütterlichen Fundament. Und in diesen Tatsachen leben wir. Und wir leben damit als Kinder Gottes in einer völlig anderen Dimension als die Kinder dieser Welt. Denn die leben unter der Herrschaft Satans und unter der Herrschaft der Sünde. Jetzt erleben wir aber oft in unserem Alltag so wenig davon, dass wir in einer ganz anderen Dimension leben. Auch in unserem Bemühen um die rechte Jesus-Nachfolge. Und warum das so ist, auch davon redet unser heutiges Gotteswort. Um es recht zu verstehen, um es einordnen zu können, müssen wir allerdings im Römerbrief ein bisschen weiter noch kurz zurückblicken. Der Römerbrief ist in sich außerordentlich logisch aufgebaut. Das ist überraschend, oft gehen auch in neutestamentlichen Büchern, Schriften die Themen ziemlich durcheinander. Der Römerbrief ist in sich eigentlich sehr, sehr logisch aufgebaut. Ein Gedankengang folgt konsequent auf den vorausgehenden. In Römer 1 redet Paulus von der Gottlosigkeit und von der Verlorenheit des Menschen, der Völker. Vor allem am Beispiel der Homosexualität macht er diese Verlorenheit und das unter dem Gericht stehen deutlich. In den Kapiteln 2 bis 5 redet dann Paulus von der Gerechtigkeit, die uns vom Glauben, der uns aus der Verlorenheit rettet. Und dann folgt logischerweise das praktische Leben in der Nachfolge. Das sind die Kapitel 6 bis 8, also einschließlich unseres Gotteswortes. Und dieses Leben in der Nachfolge Jesu ist geprägt vom Kampf zwischen Fleisch und Geist, zwischen Gehorsam und Ungehorsam. Das merken wir selber, denke ich, jeden Tag. In den Kapiteln 2 bis 5 hatte Paulus die Gnade ganz groß gemacht. Er hatte betont, dass wir Gnade durch Gnade auch von der schwersten Schuld erlöst sind. Und deshalb muss Kapitel 6 Paulus zunächst einmal auch den Ernst der Sünde wieder unterstreichen. Ist ein Problem, dass, wenn man die gerade ganz groß macht, die Sünde nicht mehr wirklich ernst nimmt. Das ist die Eingangsfrage Kapitel 6. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade umso mächtiger wird? Also der Gedanke, je mehr wir sündigen, umso mehr geben wir der Gnade Gelegenheit, sich überreich zu entfalten. Dieser Gedanke war offensichtlich auch in der damaligen Christenheit schon da. Es weist Paulus sofort in aller Entschiedenheit zurück, das sei ferne. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch in ihr leben? Das entfaltet Paulus dann anhand der Taufe. Wir sind durch die Taufe mit Christus begraben. Da vorne ist ja unser Taufbecken. Wir sind in seinen Tod getauft. Unser alter Mensch, der unter der Herrschaft der Sünde stand, der ist mit Christus gekreuzigt, auch symbolisiert in der Taufe. Und deshalb sind wir für die Sünde tot, auch für den Teufel. Das sind die ganz elementaren Grundlagen für unser Leben in der Nachfolge Jesu. Und das wäre jetzt alles ganz einfach und alles ganz wunderbar, wenn unsere alte Adams- und Eva-Natur da unten im Taufbecken tatsächlich vollständig ganz und gar ersoffen wäre. Martin Luther aber sagte schon, das Biest kann schwimmen. Ja? Und deshalb fasst Paulus den ganzen Gedankengang auch am Schluss nochmal in Vers 11 zusammen, so auch ihr haltet euch der Sünde für tot. Haltet euch der Sünde für tot. Dass wir der Sünde noch nicht komplett tot sind, merken wir jeden Tag. Ja? Die stupft und stiert immer noch in uns rum. Paulus sagt, haltet euch der Sünde für tot. Es ist eine geistliche Wirklichkeit, aber noch keine vollständig unser ganzes irdisches Leben umfassende Wirklichkeit. Und um diese Spannung geht es dann in den weiteren Versen bis hin zu unserem Abschnitt. Es geht um diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist in unserem Alltag, in unserem Herzen. Besonders dramatisch wird dieser Kampf dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 7 beschrieben. Die letzten Verse haben wir davon als Lesung gehört. Da geht es um den bei diesem Kapitel 7 geht es beim Streit der Ausleger um die Frage, beschreibt Paulus hier noch den alten, unter der Sünde versklavten Menschen? Wird von vielen Auslegern vertreten, alles bibeltreue Ausleger. Oder beschreibt Paulus den Kampf des erlösten Gotteskindes im Widerstreit von Fleisch und Geist? Meines Erachtens kann dieser Abschnitt nicht vom Unerlösten noch ganz und gar unter der Sünde stehenden Menschen beschreiben. Denn schauen wir uns die Verse kurz noch an. Der Mensch, den Paulus hier beschreibt, will das Gute. Vers 19, Römer 7, 19. Paulus sagt über diesen Menschen, Vers 22, denn ich habe Lust am Gesetz des Herrn, nach dem inwendigen Menschen. Es kann unmöglich den fleischlichen, den noch nicht durch Gottes Geist wiedergeborenen Menschen meinen. Denn dieses Wort erinnert uns ganz unmittelbar an ein Wort aus dem Alten Testament. Ich habe Lust am Gesetz Gottes. Wo steht's? Wörtlich fast gleich. Ich habe Lust am Gesetz des Herrn und rede von seinem Gesetz Tag und Nacht. Psalm 1. Ja, Psalm 1. Und dann sagt dieser Psalm 2 Verse später, aber so sind die Gottlosen nicht. Die haben keine Lust am Gesetz des Herrn. Das ist der wesentliche Unterschied zwischen Gottlosen und Nicht-Gottlosen. Schon allein deshalb kann Römer 7 an dieser Stelle nicht vom Gottlosen reden. Denn die Gottlosen sind Verächter des Gesetzes. Das sehen wir ja in diesen Tagen bis hinein in die innersten Kreise von Kirchen und Gemeinden. Die Gottlosen, auch die noch so dick mit frommer Tünche überschmürten Gottlosen, sie offenbaren sich dadurch, dass sie Gottes Gebote missachten. Sie biegen sie sich so zurecht, wie es ihnen in den Kram passt. Sie haben keine Lust, sie zu befolgen, sondern sie drehen sie theologisch und biegen sie hin. Aber genau das kennzeichnet den Menschen, in dem der Geist Gottes wohnt, dass er Lust hat, Freude, Wohlgefallen am Gesetz des Herrn. Aber das kann eben nur ein Mensch sagen, in dem der Geist Gottes wirkt und wohnt. Es ist auch nicht vom Gewissen die Rede. Da gehen die anderen Ausleger hin, die sagen, das ist noch der natürliche Mensch, der hat auch das Gewissen. Stimmt. Auch der Gottlose bekommt hoffentlich, wenn er es nicht ganz totgeschlagen hat, ein schlechtes Gewissen, wenn er Böses tut. Aber nur weil den Gottlosen das schlechte Gewissen plagt, wenn er Böses tut, hat er eben noch lange keine Lust zum Guten. Himmelweiter Unterschied, ja? Ob ich das Böse trotz schlechtem Gewissen tue oder ob ich das Böse zähneknirschend bleiben lasse, weil mich mein Gewissen davon abhält, ist eben noch keine Freude am Guten. Ja? Himmelweiter Unterschied. Aber von der Freude am Guten, von der Lust, nicht nur am Guten, sondern am Gesetz des Herrn, redet Gottes Wort. Wörtlich könnte man es übersetzen, ich stimme dem Gesetz Gottes mit Freuden zu. Beim Gottlosen ist diese Lust nicht da. Römer 7 also beschreibt den neuen, den wiedergeborenen Menschen, in dem aber eben immer noch Fleisch und Geist im Widerstreit liegen. Und Paulus beschreibt diesen Widerstreit sehr dramatisch. Und ich denke, das ist auch der Grund, weshalb manche Ausleger meinen, Paulus rede noch vom alten Menschen. Warum beschreibt Paulus diesen Widerstreit so dramatisch. Wir haben ja die Verse, das Gute, das ich will, das tue ich nicht, denn in mir ist nichts Gutes. Fragen wir, kann ein Christenmensch so von sich reden? In mir ist nichts Gutes? Kommen wir gleich noch drauf. Aber liebe Geschwister, Paulus schreibt so dramatisch, weil wir in der Nachfolge Jesu diesen Kampf zwischen Gut und Böse, diesen Kampf zwischen Fleisch und Geist doch oft so dramatisch empfinden. Sind wir ehrlich, wenn wir Römer 7 lesen, dann finden wir dadurch unsere eigenen geistlichen Kämpfe wieder. Wie oft müssen wir auch wir sagen, das Gute, das ich wollte, habe ich nicht vollbracht, ich habe wieder mal jämmerlich versagt. Ja? War eine gute Situation, Zeugnis zu geben, ich war zu feige dazu, habe die Lippen nicht aufgekriegt. War nachlässig im Gebet, habe anderen versprochen, ich denke jeden Tag an dich, Woche ist rum und ich stelle fest, Mensch, nicht ein einziges Mal habe ich dran gedacht. Ja? Wie viele Situationen gibt es, wo wir sagen müssen, habe versagt, das Gute, das ich wollte, nicht vollbracht. Und eben diese ernüchternde und bedrückende Erkenntnis mündet dann im Ausruf von Vers 24, ich elender Mensch, wer wird mich retten von diesem Leib des Todes? Wer wird mir endlich Sieg geben über diese Natur in mir? Es geht ja nicht ums Heil an dieser Stelle. Ja? Es geht nicht ums ewige Leben, es geht nicht um Rettung von der Verdammnis, sondern von diesem Leib, von diesem Fleisch, das mich abhält, das Gute zu tun. Wie soll ich in diesem Kampf nur bestehen und dauerhaft zuverlässig Oberhand gewinnen? Und dann kommt ganz interessant, wie in den Psalmen, auf einen Schlag der Blickwechsel. Jetzt wendet sich der Blick weg von der realen Not, von diesem realen geistlichen Kampf, in dem wir alle stehen. Wohin? Vers 25. Auf Gott, auf Jesus. Auf den erschütternden Hilferuf folgt unmittelbar der Ausruf des Dankes. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. So haben wir es doch ganz oft in den Psalmen. Da ist der Psalmbeter ganz tief unten, ganz verzweifelt, ganz hilflos, klagt, schüttet vor dem Herrn sein Herz aus und im nächsten Atemzug guckt er auf den Herrn, himmelhoch jauchzend. Ich danke dem Herrn. Kann so ein unerlöster Sünder rufen? Unmöglich. So redet das erlöste Gotteskind, das aber eben immer noch im Kampf zwischen Geist und Fleisch steht. Und deshalb endet dieser Gedankengang, das ist für heute die einzige Folie, die ich mitgebracht habe, mit dieser Feststellung von Vers 25. Also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz, mit dem Fleisch, aber nach dem Gesetz der Sünde. Adolf Schlatter stellt fest, auf diese Aussage bezogen, wir tragen jetzt noch eine unfertige Doppelgestalt. Ja, wir haben noch beides in uns. Jetzt hatten wir vorhin kurz gefragt, in mir ist nichts Gutes, kann nichts Gutes. Können wir als Kinder Gottes, die den Heiligen Geist haben, das eigentlich so sagen? Ich habe dieses Wort extra auf Beamer mitgebracht, um auch heute Morgen ein bisschen zu quälen, geistig. Eine Frage. In diesem Vers ist ein Wörtlein, ich habe es nicht besonders markiert, ein Wörtlein ganz besonders wichtig, um diese Frage zu beantworten. Ist aber eine schwierige Frage, gebe ich zu. Richtig schwierig. Sind ja meistens die ganz unscheinbaren. Ich selbst, das Selbst, also diene ich nun selbst mit dem Sinn Gottes Gesetz. Mit dem Fleisch, aber dem Gesetz der Sünde. In mir selbst ist dieser Zwiespalt. In mir selbst ist das Gute nicht. Ja? Kapitel 7 bis hin zu diesem Vers beschreibt das, was das wiedergeborene Gotteskind vermag, aber eben aus sich selbst. Und das ist nichts Gutes, Vers 18. Und deshalb wendet dann Kapitel 8 Deshalb war das alles wichtig, dass wir die neue Blickrichtung von Kapitel 8 von unserem heutigen Predigttext verstehen, in eine ganz andere Richtung. Weg vom Ich selbst, weg auch vom noch so frommen Ich selbst, ganz hin auf welche in Christus Jesus sind. Da fängt Kapitel 8 an. Ja? Und deshalb sagt auch Adolf Schlatter dazu, deshalb finden wir das Gute und geistliche Wollen und die Kraft zum Vollbringen nur im Glauben, das heißt nur dadurch, dass wir über uns selbst hinausgreifen. Es ist auch unser Problem, dass wir als Kinder Gottes in der Nachfolge Jesu oft beim Ich selbst stecken bleiben. Ja? Und es ist der Unterschied zwischen Römer 7 und Römer 8. Römer 8 beschreibt nicht mehr das wiedergeborene Gotteskind in sich selbst, es beschreibt das wiedergeborene Gotteskind in Christus Jesus. Und darum geht es ja, dass wir nicht in dem leben, was wir aus uns selbst sind, auch nicht aus unserem frommen Selbst, sondern was wir in Jesus sind. Ja, das ist immer wieder der Unterschied und der Irrtum. Unsere alte Adamsnatur ist eben durch Jesus nicht verändert. Es ist der Heilige Geist in uns gekommen. Aber wenn wir auf das schauen, was wir aus unseren eigenen frommen Kräften bewältigen, dann scheitern wir. Aber gerade darum, daran müssen wir ja auch nicht scheitern. Und da sind wir jetzt ganz unmittelbar bei Pfingsten. Denn seit Pfingsten ist Jesus selbst in uns. Seine Kraft, sein Geist, seine Vollmacht, sein Sieg über das Fleisch und damit sein Sieg über die Sünde. Und das ist die reale Spannung in unserem Christenleben, die Spannung von Römer 7 und 8. Beide Kapitel gehören in den christlichen Alltag hinein, weil wir eben auch als wiedergeborene Gotteskinder im Kampf gegen die Sünde fast immer bei uns selbst anfangen. Wo sehen wir das? Wo fassen gute Vorsätze? Wie oft haben wir als Christen, besonders vielleicht am Neujahr, gute Vorsätze gefasst? Immer wenn ich beim Stichwort gute Vorsätze bin, fällt mir ein böser Spruch meines Englischlehrers ein. Dem habe ich viel Böses getan. Ich war früher mal ein recht unangenehmer Schüler. Muss ich heute noch Buße dafür tun. Der hat mich gefragt, irgendwann im neuen Schuljahr, kurz nach den, oder nein, im neuen Jahr, kurz nach Weihnachten, hat er gefragt, Jakob, hast du auch gute Vorsätze gefasst fürs neue Leben, fürs neue Jahr? Habe ich mannhaft gesagt, ja. Was hat der Kerl erwidert? Du weißt doch sicher auch, dass der Weg zur Hölle mit guten Vorsätzen gepflastert ist. Trifft aber unsere Situation, liebe Geschwister, mit unseren frommen Vorsätzen ist genauso. Der Weg zur Hölle ist mit frommen, guten Vorsätzen gepflastert. Denn unsere guten Vorsätze, mögen sie noch so fromm sein, die helfen uns keinen Millimeter weiter. Ja? Und was tun wir noch? Wir sind auf die Nase gefallen, wir haben versagt, wir fassen den Vorsatz, wir strengen uns noch mehr an. Wir lesen noch mehr in der Bibel, wir gehen noch fleißiger in den Gottesdienst, wir beten noch fleißiger, wir wollen versuchen. Aus unserer frommen Kraft. Und Kapitel 8 sagt uns, nimm doch den Sieg Jesu in Anspruch. Versuche nicht über die Sünde zu herrschen, aus deiner frommen Kraft. Herrsche über sie, durch Jesus in dir. Unterschied wie Tag und Nacht. Das heißt, wir gucken nicht auf uns, auf das, was wir können. Wir gucken auf das, was Jesus tatsächlich schon vollbracht hat für uns und in uns, damit wir darin leben. Und als allererstes gibt uns dann, jetzt sind wir bei Kapitel 8 wirklich angelangt, gibt uns Gottes Wort eine ganz großartige Zusage. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Die gibt's nicht. Und die gibt's auch nicht, wenn wir wieder mal in Sünde fallen. Auch das macht ja so vielen Menschen Not. Auch wenn sie viel, es gibt ja auch unter den Christen leider manche hartnäckigen Sünder. Und manche sind ja auch erst neu zum Glauben gekommen. Und wer 20, 30 Jahre lang bis dahin in der Sünde gesteckt hat und kommt zum Glauben, der schafft es nicht unbedingt von heute auf morgen mit allen bösen, schlechten Gewohnheiten komplett zu brechen. Und solche Menschen quälen sich dann und fragen sich, bin ich jetzt kein Gotteskind mehr? Denen dürfen Römer 1 sagen, so gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Gott ist doch nicht der, der nur darauf wartet, bis wir irgendwo was falsch gemacht haben, um uns schon mit dem Tritt ins Kreuz aus dem Vaterhaus zu befördern. Nein, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir sind gerettet für Zeit und Ewigkeit, trotz und mit all unseren Sünden. Und das halten wir als allererstes an diesem wunderschönen Morgen noch einmal fest. Das nehmen wir mit nach Haus. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Es ist einfach zu schön, um zu schnell heute Morgen drüber wegzugehen. Auch wenn noch jede Menge anderes auf uns wartet. Aber es gibt keine Verdammnis für uns. Wir sind erlöst. Wir sind befreit. Und wir gehen der Herrlichkeit entgegen. Nun habt ihr gemerkt, ich habe heute aus der alten, nicht revidierten Lutherbibel gelesen. Vielleicht ist euch aufgefallen, warum. Denn die revidierten Ausgaben, die haben den zweiten Halbvers weggelassen. Ist keine Katastrophe, ist trotzdem Gottes Wort. Aber nach einem großen Teil der griechischen Handschriften des Neuen Testaments geht der Vers tatsächlich noch weiter. Die nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Da ist gleich zum Anfang nochmal das Wesentliche dargelegt. Mit diesem Satz nimmt uns Paulus sofort wieder in das Spannungsfeld hinein, von dem wir schon die ganze Zeit reden. Das ist aber eben das wesentliche Kennzeichen derer, für die es keine Verdammnis gibt, dass sie in Christus sind und dass sie in Christus nicht mehr nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Und das ist nun auch die spannende Frage an uns. Leben wir im Fleisch oder leben wir im Geist? Leben wir ein neues Leben mit Jesus oder leben wir unser altes Leben mit einem Kreuz um den Hals? Ihr versteht den Unterschied. Haben wir nur das Etikett, den Namen, Kind Gottes zu sein? Oder leben wir wirklich mit Jesus in einem neu gewordenen Leben, in einer neuen Existenz? Und wie gesagt, diese Frage macht vielen Not. Sie sehen die alte Natur in ihrem Leben, sie erschrecken, zu Recht. Wenn wir unserer alten Natur begegnen, sollten wir immer erschrecken. Dann sehen wir, dass der Geist Gottes noch da ist, dass ein Entsetzen über die Sünde da ist. Und sie fragen sich, bin ich noch ein Kind Gottes? Wenn ich die alten Regungen dieser Natur spüre, ist nicht jeder Rückfall in alte Gewohnheiten und Sünden ein Zeichen, dass ich gar nicht wirklich wiedergeboren bin. Wir halten zunächst fest, wir sehen in Gottes Wort tatsächlich nur diese beiden Alternativen. Interessant, gell? Bei aller Vielfalt der Weltanschauungen, bei aller Vielfalt der Religionen, es gibt nur zwei grundlegend verschiedene Geisteshaltungen. Nach dem Fleisch oder nach dem Geist? Nichts dazwischen. Nach dem Fleisch oder nach dem Geist? Wir sind vom Geist Gottes getrieben, von ihm gelenkt und geleitet oder von unserer alten sündhaften Natur. Wenn wir wirklich Gottes Kinder sind, dann sind wir vom Geist Gottes getrieben. Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Eines der wichtigsten Kennzeichen. Und das dürfen wir wissen. Jetzt läuft aber trotzdem auch in unserem geistlichen Leben nicht immer alles rund. Denn die alte sündhafte Natur ist auch noch da. Das heißt, es ist auch ganz wichtig, wir können uns nicht entscheiden, lebe ich jetzt ganz in dieser oder ganz in jenem, sondern beide Naturen sind eben da. Ja? Und das ist dieser Kampf. Beide Naturen kämpfen um Macht und Einfluss in unserem Leben, auch in der Gemeinde immer wieder. Deshalb immer, wenn es in der Gemeinde irgendwo rappelt, reibt, spannt, macht doch der Heilige Geist nicht, ja? Dann hat sich wieder irgendwo die alte menschliche Natur bei einem oder bei mehreren zu Wort gemeldet und so fort. Aber jetzt ist ganz wichtig, dieser Kampf findet statt, aber auf welchen Grundlagen? Das ist jetzt ganz Römer 8. Da sagt uns, es gibt zwei Gesetze, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus und das Gesetz der Sünde und des Todes. Die ringen um uns. Die erheben ihren Anspruch auf uns. Aber sagt Paulus, von diesem zweiten Gesetz, vom Gesetz der Sünde und des Todes, hat uns Jesus befreit. Verse 2 bis 4. Er sagt, Gott hat eingegriffen, wir konnten das Gesetz nicht erfüllen, denn wir sind durch unser Fleisch, unsere weltliche Gesinnung, kraftlos. Und deshalb hat das Gesetz für uns keine Rechtfertigung bewirkt, sondern Verdammnis. Aber dann sandte Gott seinen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde, mitten in unserem Fleisch. Und deshalb ist Jesus ja der zweite Adam. Der erste hat es im Garten Eden verbockt und hat damit nicht nur für sich und seine Frau Eva, sondern für die ganze Schöpfung Tod und Verderben gebracht. Jesus als der zweite Adam kommt für uns, um unserer Sünde willen, ebenfalls ins Fleisch und erfüllt als Mensch, als ins Fleisch gekommener, die Rechtsforderungen des Gesetzes an unserer Stelle. Ja? Und so hat Jesus die Sünde im Fleisch überwunden. Er hat für uns das Gesetz gehalten und damit die Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, erfüllt. Jetzt ist das Gesetz der Sünde und des Todes zwar immer noch da, aber es hat keine Macht mehr an uns. Warum? Weil es keinen Anspruch hat. Denn Jesus hat diesen Anspruch restlos erfüllt. Er hat unsere Schuld vollständig bezahlt. Also betrifft uns das Gesetz nicht mehr, in dem Sinn, dass es keinen Anspruch hat. Und liebe Geschwister, das können wir nicht oft genug betonen. Wir halten das Gesetz nicht, weil wir es halten müssen. Denn das Gesetz ist bereits gehalten, vollständig erfüllt. Und es bleibt erfüllt, auch wenn wir es nicht halten. Das ist eine überwältigende Tatsache. Wenn wir praktisch zwischen Gott und uns Menschen das Gesetz sehen mit seinen Forderungen, dann hat Jesus dieses Gesetz mit seinen Forderungen vollständig erfüllt. Und das gilt, ganz egal, was wir da unten treiben oder nicht. Das Gesetz ist erfüllt. Und deshalb, das ist ein Gedanke, den kann man auch frommen Leuten kaum austreiben. Deshalb müssen wir immer wieder betonen, wir müssen das Gesetz nicht mehr erfüllen. Wir müssen es nicht mehr halten, definitiv nicht. Weil es Jesus für uns schon gehalten hat und erfüllt. Wir halten das Gesetz, wir tun Gottes Willen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir vom Geist Gottes getrieben sind. Äußerlich macht es keinen Unterschied, aber in unserem Herzen, in unserer Motivation, im Blick auf unsere innere Triebfeder und im Wissen um unseren geistlichen Stand vor Gott, ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja? Denk gerade so spontan, ist das Gleiche, wie wenn ich eines Tages, so Gott will, in Rente bin. Ja? Ich tue meine Dienste in der Gemeinde heute schon gern, aber heute muss ich quasi trotzdem immer noch. Ja? Ist mein Job, ist meine Arbeit, ich bin angestellt. Ich tue es gerne, aber ich muss auch. Wenn ich mal in der Rente bin, muss ich nicht mehr. Ja? Versteht ihr den Unterschied? Außen wird sich das, so Gott will, in keiner Weise irgendwo unterscheiden, aber es ist ein anderer Zustand. Und so hat das Gesetz überhaupt keinen Anspruch mehr auf uns. Es ist erfüllt. Ja? Wir sind geistlich gewissermaßen schon in Rente. Was wir am Gesetz Gottes halten, was wir an Geboten Gottes erfüllen, das tun wir alles freiwillig. Alles aus Freude, alles aus Begeisterung, weil der Geist Gottes uns treibt. Aus keinem anderen Grund. Und deshalb haben wir auch überhaupt keinen Grund, am Gesetz Gottes irgendwo zu murren oder zu mähen. Wir müssen nicht. Wir tun es gern. Allerdings die Frage ist, wenn wir immer wieder feststellen, da ist doch Sünde eben da. Wir straucheln. Ich halte das Gesetz Gottes keineswegs immer. Ich falle zurück in alte Gewohnheiten, Verhaltensweisen, Süchte. Wie gesagt, dann kommt die Frage oft an Menschen, bin ich jetzt kein Christ mehr? Da ist die Frage wichtig, schaue ich in mich hinein, treibt mich irgendetwas? Die Frage kann kein anderer für jemand beantworten. Muss jeder in sich selber hineinschauen und fragen, treibt mich irgendetwas? Ist es mir eine Not, wenn ich ungeistlich gedacht, geredet, gehandelt habe? Oder ist mir der Wille Gottes in meinem Herzen eigentlich piepegal? Habe ich gerade eine Schwester oder einen Bruder nach dem Gottesdienst verletzt, gehe raus, was juckt's mich? Ja, dann ist mir die Sünde piepegal. Das ist bedrohlich, wenn es so ist. Dann treibt nichts, dann stupft nichts. Und wenn nichts treibt, dann wirkt auch nicht der Heilige, dann treibt auch nicht der Heilige Geist, ja? Dann sind wir nicht sein, dann sind wir des Todes. Wenn aber was treibt, wenn wir in unserem Herzen einen Widerwillen gegen die Sünde haben, wenn wir rausgehen und sitzen im Auto und denken, ich hätte mir doch die Zunge abbeißen sollen. Wie kann ich auch so dumm daherreden und einen anderen so verletzen und es ist mir eine Not? Dann treibt was, ist der Geist Gottes da. Ja? Nach außen war es wieder beides das Gleiche. Ja? Aber die Frage ist, wie sieht es in meinem Herzen aus? Kann ich gelassen, locker, flockig über Sünde hinweggehen, über ungeistliches Reden und Handeln? Oder quält mich der Geist Gottes und sagt, du, das war nicht in Ordnung? Ja? Und wenn diese Qual an der Sünde da ist, dann dürfen wir fröhlich sein in aller Qual und sagen, doch, der Geist Gottes ist da, der wirkt, der sagt mir, dass es nicht in Ordnung ist. Ja? Also, wenn was treibt, wenn wir einen Widerwillen gegen die Sünde haben, dann ist der Geist Gottes in uns, auch wenn wir immer wieder versagen. Und dann dürfen wir Mut haben, mitten in unserem neuen Leben und sagen, das neue Leben ist da, trotz allem Versagen. Die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Wir sind von der Knechtschaft des Fleisches befreit. Wir können anders. Wir können anders. Das ist ja häufig der Grund, warum Christen resignieren und denken, ich schaff's ja sowieso nicht. Ja, solange wir auf unser frommes Ich schauen, schaffen wir es nicht. Aber wenn du Kind Gottes bist, dann kannst du es. Dann machst du Gott geradezu zum Lügner, wenn du sagst, ich kann es nicht. Nimm die Kraft von Pfingsten in Anspruch. Nimm in Anspruch, was heute am Pfingstfest für dich geschaffen ist und geschehen ist. Liebe Geschwister, wir sind keine geistlichen Waschlappen. Wir sind geistliche Kraftprotze. Lasst mich das mal so flapsig und flott sagen. Wir sind in Jesus keine geistlichen Waschlappen. Wir sind geistliche Kraftprotze. Aber nicht aus uns. Nicht aus unserem frommen Selbst. Nicht aufgrund unseres Glaubens. Nicht aufgrund meiner Treue. Nicht aufgrund meiner Liebe zu Gott. Sondern allein aufgrund der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Ja? Im Geist dürfen wir ein mutiges, ein kraftvolles, ein siegreiches Leben führen. Dazu hat uns Jesus berufen, dazu hat er uns befreit. Leben wir darin. Amen.